WDR 5. Doc 5. Das Feature.
Kleine Kneipe nebenan. Ja, hier stößt man auch aufs Leben an.
Die kleine Kneipe in unserer Straße. Da wo das
Ich bin in Klettenberg in St. Bruno getauft und dann hat die Tauffeier in der Kneipe meiner Tante stattgefunden. Und da hat mein Vater mich als Frischgeborenen mit der Stirn unter den Zapfern gehalten, kurz, und gesagt, so, jetzt bist du eine richtige kölsche Jung.
Man kann locker alleine in die Kneipe gehen und kann sich da hinstellen und man findet immer jemanden, mit dem man quatschen kann. Und das Schöne ist, dass jede soziale Schicht miteinander quatscht und auch jede politische Meinung miteinander redet.
Schon bei uns Kindergartenkindern war es üblich, nach dem Kindergarten in der Kneipe vorbeizugehen bei Onkel Wolters, wo es dann einen Kinderschnaps gab. Das war ein Pinneken voll Fanta, das natürlich viel besser schmeckte als normale Fanta.
Kneipen funktionieren auch, aber nicht mehr in der Breite, wie wir es vor 40, 50 Jahren her kennen.
Die Aerosole sind sehr eng beieinander in Kneipen. Aber wenn wir uns das nochmal vergegenwärtigen, dass das ganz, ganz spannende Orte sind, die idealerweise dafür da sind, sozial zusammenzukommen und eine gute Zeit zu haben.
In der Kneipe geht das Licht aus. Welche Chancen haben Wirte noch? Ein Feature von Maike von Galen.
Das ist der letzte Stammtisch in Gütersloh, Gütersloher Stadtkruch. Diese Wirtschaft liegt an der Berliner Straße, die früher Buschstraße hieß, an der Keimzelle Gütersloh. Die alten Büsker sind stolz darauf, die ältesten Gütersloher zu sein. Sie haben sich seit jeher in dieser Gastwirtschaft getroffen.
Lange war sie Dorfzentrum, Vierteltreffpunkt, Nachbarschafts- und manchmal auch Partnerbörse. Die klassische Kneipe. Doch sie stirbt vielerorts aus. Sie steht leer, wird ersetzt durch eine Cocktailbar oder ein Corona-Testzentrum. Gerade jetzt, wo die Betriebskosten steigen, während die Gäste ihr Geld zusammenhalten müssen, haben es die Wirte schwer, kämpfen um ihre Existenz. Dabei haben sie schon 2 Jahre Ausnahmezustand hinter sich, würden sich gern endlich wieder aufs Bierzapfen konzentrieren können. Fußläufig vom Bochumer Hauptbahnhof liegt das Kneipenviertel der Stadt, dem ein Journalist mal den Namen Bermuda-Dreieck gegeben hat, weil so mancher lange in den Lokalitäten verschwindet. Auch das Tucholsky liegt mitten in dem Ausgehviertel. Es ist an diesem Abend Ende September gut besucht. Immer wieder kommen Paare, Gruppen von Freunden, aber auch einzelne Gäste in die Gaststätte und schauen sich suchend nach einem Platz um. An der Theke sitzt Christian Bickelbacher und isst ein paar Tapas. Er ist Geschäftsführer im Tucholsky und froh, dass der Laden endlich wieder brummt.
Das ist ja auch der Ort, der den Menschen so gefehlt hat, ja? Dass man vor der Theke steht und sich austauscht, dass man lacht, dass man nah beieinander ist.
Während der Corona-Lockdowns saß Christian Bickelbacher oft allein mit dem Laptop an der Theke, kämpfte sich durch Hygieneverordnungen, beantragte Kurzarbeitergeld, beglich Rechnungen. Zahlreiche Kneipen, Restaurants und auch ein Hotel im Bochumer Kneipenviertel gehören ihm. Dazu ist Bickelbacher seit vielen Jahren im Vorstand der Interessengemeinschaft Bermuda-Dreieck und damit jemand, der für viele Wirte in dem bekannten Ausgehviertel spricht.
Rund 4 Millionen Besucher kommen jedes Jahr in das Bochumer Ausgehviertel, das mit knapp 90 Betrieben auf rund 2 Quadratkilometern nach eigenen Angaben die größte Kneipendichte Nordrhein-Westfalens hat.
Wir haben Gäste unterschiedlichster Couleur, auch durch die unterschiedlichen Gaststätten halt. Ne? Also wir haben ja auch eine Quick-Service-Formel wie ein Burger King. Wir haben Systeme wie ein Hans im Glück und Extrablatt. Aber ansonsten sind die Läden eigentlich alle Inhaber geführt. Und dementsprechend unterschiedlich ist auch die Struktur. Also hier ist so jeder zu Hause, der sich wohlfühlt.
Gruppen von jungen Menschen schlendern an diesem Donnerstagabend über die Meile, sitzen vor den vielen Bars und Kneipen, touren von Theke zu Theke. Während der Corona-Lockdowns herrschte hier dagegen völlige Leere, eine fast gespenstische Ruhe. Bei den Wirten des Viertels hat sich diese Zeit tief eingebrannt, erzählt der Vorsitzende der Interessengemeinschaft, Christian Bickelbacher.
Also erst hieß es ja Soforthilfe, die kriegt ihr, weil ihr einfach nicht arbeiten dürft. Wir geben euch, wir helfen euch. Und dann hat der Staat gemerkt, oh, ist ganz schön viel Geld. Und da wurde ja auch ein bisschen Missbrauch betrieben und hat dann die Hürden erhöht. Unter anderem musste man dann Liquiditätsengpässe nachweisen, was eigentlich total gemein ist, weil jeder, der ordentlich gewirtschaftet hat, musste seine Soforthilfe zurückzahlen. Und derjenige, der quasi schon pleite war, der durfte sie behalten.
Auch Bickelbacher musste alle Soforthilfezahlungen wieder zurücküberweisen. Denn das Geld behalten durften nur die Unternehmer, die Liquiditätsengpässe nachweisen, ihre Umsatzeinbußen also nicht durch Erspartes ausgleichen konnten. Bickelbacher selbst hatte Reserven, auf die griff er während der Pandemie zurück. Für den Großunternehmer ist das verkraftbar, für viele kleine Wirte nicht, glaubt er.
Die Frist wurde jetzt auch wieder vom 1.12. ins nächste Jahr verlängert. Und wir glauben, dass dann das große Sterben losgeht, weil wenn die Leute rückzahlungsverpflichtet werden, dann werden ganz viele hinten rüberfallen.
Auch deshalb, weil die Wirte längst in der nächsten Krise stecken. Rasant steigende Energiekosten, aber auch höhere Bier- und Lebensmittelpreise machen den Kneipenbetrieb zunehmend unrentabel.
Wir verdienen gerade kein Geld. Wir machen gerade Minus, das ist kalkuliert. Und einen gewissen Rahmen, den geben wir uns da auch. Und wir sehen die Zukunft. Aber wir gehen faktisch durch einen Winter, wo wir Geld verlieren werden.
Rund 28% der Kosten in einer Kneipe entfielen laut des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA bislang auf Waren, also Getränke und Lebensmitteleinkauf. 20% machten Personalkosten aus, 5% fielen auf Energie. Dazu nochmal 1,2% für Versicherung und Beiträge, rund 8% für Betriebs- und Verwaltungskosten.
All diese Kosten stecken am Ende in jedem Glas Bier, das der Gast in einer Kneipe trinkt. Und die meisten dieser Kosten sind in den vergangenen Monaten enorm gestiegen. Vom Glas bis zum Gaspreis muss der Wirt für alles deutlich mehr zahlen, kommt mit der alten Kalkulation nicht mehr hin. Auch die Personalkosten sind durch den seit Anfang Oktober geltenden Mindestlohn von 12 Euro noch einmal gestiegen. Würde Christian Bickelbacher seine Mehrkosten 1:1 auf den Gast umlegen, hieße das?
Für ein 0,3er Bier bräuchten wir 4,50 Euro, 5 Euro. Dann sind wir in der Lage, damit rentabel zu arbeiten.
Zum Vergleich? Aktuell kostet das Glas Bier im Bermuda-Dreieck zwischen 3,20 Euro und 3,60 Euro. Die Preise drastisch zu erhöhen, kommt für die Wirte nicht in Frage. Schon jetzt überlegen sich viele Gäste, ob sie ihr Bier nicht lieber zu Hause trinken, sagt Christian Bickelbacher.
Ich finde immer, wir haben grundsätzlich ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber ich bin manchmal auch erschrocken, wie viel Geld man mittlerweile braucht, wenn man mit zwei Leutchen nur ein Bier trinken geht oder wenn man dann auch noch essen geht. Also das ist schon einfach viel geworden.
Couch statt Kneipe. Für Bickelbacher eine traurige Alternative.
Wenn man alleine in der Theke sitzt, ist man so gemeinsam einsam. Also weil man sitzt da und hat noch Service um sich herum und auch den Wirt. Und gleichzeitig ist man aber eigentlich alleine da, aber man kriegt ja was mit. Man ist mitten im Leben.
Rund 6.000 Schankwirtschaften, wie Kneipen in der Statistik heißen, gab es 2020 in Nordrhein-Westfalen. 2019 waren es noch fast 7.000 und 2011 sogar über 8.500.
Ein Pilz, bitte.
Pilz, ja, gerne.
Martin Franz ist Professor für Humangeographie an der Universität Osnabrück. Nicht nur privat ist er gern zu Gast an der Theke.
Zum Wohl.
Prost.
Für seine wissenschaftlichen Untersuchungen zur Bedeutung von Kneipen ist er 2019 durchs Land gereist, hat in Hessen, Bayern, Niedersachsen und NRW Interviews mit Wirten geführt, um der Frage nachzugehen, warum gibt es die klassische Kneipe heute nur noch so selten?
Das ist natürlich auch immer die Frage, was ist überhaupt eine Kneipe? Und wenn man von der eigentlichen Definition ausgeht, dass es halt wirklich getränkeorientiert ist und Speisen eigentlich nur eine ganz kleine Rolle dabei spielen, dann hat es schon gemeinsam, dass das eigentlich wirklich fast nirgendwo mehr so richtig gibt. Außer in Nischen wie als Studierendenkneipen sind so diese Kneipen, wo halt nur getrunken wird, schon echt sehr, sehr selten geworden.
Martin Franz ist nicht der erste Wissenschaftler, der sich mit dem Phänomen Kneipe beschäftigt. Mitte der 80er Jahre veröffentlichten die Bremer Soziologen Franz Dröge und Thomas Krämer-Badoni ein Buch, das noch heute viel zitiert wird. Die Kneipe – zur Soziologie einer Kulturform, heißt es. In ihrer Einleitung charakterisieren die Bremer Soziologen die Kneipe so.
Die Kneipe ist ein durch und durch lebendiger Ort. Sie ist Treffpunkt für Freunde und Fremde. In ihr wird politisiert und palavert, getrunken und gelacht, gespielt und gegessen. Sie ist in der Hauptsache ein Ort gemeinschaftlicher Entspannung, auch wenn sie viel mehr und für jeden etwas anderes bedeuten kann.
Damit steht die Kneipe aber auch genau dafür, was in den vergangenen zwei Corona-Jahren verpönt war: Geselligkeit und große Nähe. Noch gibt es keine Statistik, die auswertet, wie viele Kneipen aufgrund der Pandemie schließen mussten. Die neuesten Statistiken zur Zahl der Betriebe stammt aus dem Jahr 2020. Und doch kennt jeder Beispiele von Wirten, die auch nach den Lockdowns ihre Türen nicht mehr öffneten.
Die Pandemie ist ein ganz klarer Brandbeschleuniger gewesen für strukturelle Probleme, die vorher schon bestanden haben. Und bei vielen Kneipenbesitzern, BesitzerInnen dann eben so der Anlass war zu sagen, so jetzt ist aber gut.
Martin Franz kann viele dieser strukturellen Probleme aufzählen, die dazu führen, dass immer mehr Kneipen schließen. Eins davon? Es fehlt ihnen an finanzieller Unterstützung durch die Brauereien.
Früher konnten Kneipen noch relativ gut eine Finanzierung durch die Brauereien zum Beispiel kriegen, die für die Wirte in finanzielle Vorleistung gegangen sind. Dafür haben sich die Wirte und Wirtinnen eben verpflichten müssen, dieses Bier dann entsprechend auch abzunehmen. Das passiert heute zum Teil auch noch. Ist aber schon viel schwieriger geworden, weil für die Brauereien die Kneipen oder überhaupt die Gastronomie nicht mehr so die Rolle spielen, wie das früher der Fall war, sondern eben der Flaschenverkauf über die Getränkemärkte viel wichtiger geworden ist.
Kommt keiner zu mir, zwei Worte, ein Bier, alleine mit dir, zwei Worte, ein Bier.
Sie gestaltet das Heim nett und gemütlich, besorgt ihm gerne, was er liebt und braucht. Und wenn der Mann abends nach Hause kommt, dann ist das Tischlein deck dich schon fertig. Die größte Freude aber bereitet die aufmerksame Frau ihm mit einer Flasche Leibinger Bier. Das weiß sie und das hält sie schon immer so.
Bierwerbung aus den 60er und 70er Jahren. Das Bier zu Hause statt in der Kneipe zu trinken, ist eine Entwicklung, die sich schon vor über 50 Jahren abzeichnete. Die Bremer Soziologen Franz Dröge und Thomas Krämer-Badoni schreiben in ihrem Buch Die Kneipe:
Wurden schon 1960 nur noch 40% der Bierproduktion in Gastronomiegebinden ausgeliefert, 60% dagegen in Flaschen, so sind es 1984 bereits 70% in Flaschen und Dosen. Natürlich ist diese Entwicklung regional zu differenzieren, aber kennzeichnend für den Rückgang des Biers als Kneipengetränk dürfte doch das Folgende sein. Am stärksten hat sich der Wandel vom Fass zum Flaschengetränk in Nordrhein-Westfalen vollzogen.
Während also schon in den 1960er Jahren immer mehr Menschen ihr Bier zu Hause tranken, hat sich diese Entwicklung heute noch mal verstärkt. 2018, also noch bevor die Gastronomie wegen der Corona-Lockdowns schloss, wurden in Deutschland gerade einmal 18% des Biers in der Kneipe getrunken. 82% gingen in den Einzelhandel und wurden damit zu Sofabier. Zum Vergleich: Die Portugiesen tranken 2018 noch 69% ihres Biers in Bars, die Spanier zu 67% und die Iren 64% des Biers im Pub.
So wird das Kneipengeschäft für Brauereien zunehmend unwichtiger. Stellten sie in früheren Jahrzehnten noch Theke und Zapfanlage, Gläser und Sonnenschirme, geht dieses Engagement inzwischen deutlich zurück, klagen die Wirte. Beim Deutschen Brauerbund gibt es dazu keine konkreten Zahlen, aber auf Nachfrage die Aussage: Die deutsche Brauwirtschaft ist nach wie vor der engste Partner des Gastgewerbes.
Wenn man in den Mitte der 90er noch in eine Kneipe gegangen ist, dann wollten die Menschen, dass es voll ist und eng ist. Dann war besonders viel Spaß da sozusagen. Schon vor Corona haben mir viele Wirte gesagt, das wollen die Leute nicht mehr. Die wollen Platz, wollen gerne in Sesseln sitzen oder mehr für sich sein in Gruppen, mit denen sie da hingehen und nicht mehr unbedingt diese Enge. Und auch das konnten viele Betriebe einfach nicht mitgehen.
Das Bier auf dem heimischen Sofa ist nach Feierabend für viele Menschen offenbar gemütlicher, aber auch einfach günstiger. Das Fiegepilz, das im Bermuda-Dreieck frisch gezapft zwischen 3,20 Euro und 3,60 Euro für ein 0,3 Glas kostet, bekommt man im Supermarkt als Halbliterflasche schon für weniger als einen Euro.
Natürlich gibt es eben auch viele Leute, wo es einfach finanziell gar nicht geht. Und das ist sicherlich auch schon anders, als es irgendwie in den 70er oder 80er Jahren war, wo auch der Preisunterschied zwischen dem Bier in der Kneipe und dem Bier zu Hause nicht so groß war, wie er jetzt eben ist.
Die Folge? Die Menschen bleiben zu Hause oder suchen sich andere Freizeitbeschäftigungen.
In vielen Bereichen haben Vereinsheime, Kneipen das Wasser abgegraben. Wir haben die Ausbreitung von Systemgastronomie, gerade in den größeren Städten. Und natürlich auch ganz stark die Konkurrenz durch Medien, durchs Handy, durch Netflix und Co., was die Leute einfach davon abbringt, so viel auszugehen, wie das früher mal war.
Köln. Ein früher Donnerstagabend im September. Bernd im Grund, Journalist und Buchautor, schließt die Tür seiner Stammkneipe auf. Seit vielen Jahren hat er einen Schlüssel, hilft ab und zu hinter der Theke aus, wenn Not am Mann ist.
Ja, das ist der Lost. Das ist ursprünglich eine Independent-Rock-Kneipe mit einem leichten Kaschemme-Ansatz.
Die schwere Kneipenluft des Vorabends hängt noch in dem Raum, in dem sich vor dem Tresen drei Stehtische befinden. Über der Tür hängt ein alter Fernseher. An den Wänden Fotos, Fanartikel verschiedener Kölner Sportvereine und eine Tafel, auf die jede Woche ein neuer Sinnspruch geschrieben wird. Im Raum dahinter steht ein Kickertisch. Hier gibt es kein Einrichtungskonzept, keinen Schnickschnack.
Der Dochs ist halt eine richtige alte Kröte aus dem letzten Jahrtausend.
Bernd im Grund hat noch einen langen Abend vor sich. Erst wird er Besucher durch verschiedene Kneipen des Viertels führen, danach noch die Abendschicht in seiner Stammkneipe übernehmen. Jetzt setzt er sich erst einmal mit einer Fassbrause vor den Tresen. Im Grund ist Stammgast von Tag 1 an.
Hier gab es früher Nüsschen und Beefies. Die Beefies wurden dann tragischerweise von der Frau des Wirtes abgeschafft und durch Chips ersetzt. Es gibt also hier, wenn du so willst, ein Dreigangmenü. Kölsch, Chips und Nüsschen.
Bernd im Grund hat sich auch als Journalist und Autor viel mit dem Thema Kneipe beschäftigt. Für sein Buch »Kein Bier vor vier« hat er eine Kneipentour durch Deutschland unternommen, mehrere Kneipenführer für Köln herausgebracht. Dass Menschen immer weniger zusammen an der Theke sitzen, findet er schade.
Auch das Kennenlernen von Menschen funktioniert ja zunehmend über soziale Medien. Ja, ob jetzt Tinder oder Parship oder wie die heißen, da kenne ich genug Pärchen, die sich auf diese Art kennengelernt haben. Dafür musst du nicht mehr in eine Kneipe gehen und Wochen oder Monate lang baggern. Ja, da kannst du einen Daumen nach rechts oder links wischen, um da zum Erfolg zu kommen.
Bei ihm war das noch anders.
Ohne Frauen macht Kneipe ja keinen Sinn. Ich habe zum Beispiel meine Frau in einer Kneipe in der Südstadt kennengelernt und wir sind jetzt seit 31 Jahren zusammen. Von daher kann ich nur empfehlen, es weiter zu versuchen.
Doch er weiß auch aus der eigenen Familie, Kneipen sind bei jungen Menschen heute weniger beliebt.
Meine Kinder sind 26 und 22. Meine Tochter geht quasi gar nicht in Kneipen. Mein Sohn geht hin und wieder in Kneipen, aber brauchen tut er sie nicht.
Macht er vielleicht einen Halbkreis um mich herum?
Heute Abend führt Bernd im Grund durch die Kneipen im Kölner Eigelsteinviertel. 8 Frauen und 2 Männer haben sich dafür angemeldet.
Zunächst mal willkommen zum betreuten Trinken oder wie immer man das nennen soll heute. Bevor wir das erste Bier trinken, würde ich das gerne alles ein bisschen stadtgeografisch und auch bierhistorisch einordnen, wo wir hier sind und warum wir das hier im Eigelstein machen.
5 Kneipen will im Grund an diesem Abend ansteuern. Darunter ein traditionelles Brauhaus, ein Weinhaus, in dem auch viel Kölsch getrunken wird, und eine Studentenkneipe, die einst gegründet wurde, um die Prostitution aus dem Viertel zu verdrängen. Das erste Kölsch gibt es aber im Kattwinkel.
Wir gehen jetzt direkt mal schön in eine Schwulenkneipe. Das Kattwinkel, eins der wenigen schönen erhaltenen Häuser aus der Gründerzeit, war ursprünglich eine Bäckerei und ist dann irgendwann 1990 geswitcht vom festen Brot zum flüssigen Brot, zum Bier.
Schon früh waren Kneipen für Schwule und Lesben ein wichtiger Ort. Räume, in denen sie sich sicher fühlten und nicht diskriminiert wurden. Hier riskierte man nicht für einen zu langen Blick eine blutige Nase. In Köln beispielsweise wurde die erste Schwulenkneipe 1920 eröffnet. 1933 schlossen die Nationalsozialisten das Lokal. Auch in der Nachkriegszeit lagen queere Kneipen und Clubs in Hinterhöfen und hatten verdunkelte Fenster. Heute gehören sie fest zur Kneipenkultur, sind oft auch Treffpunkt für jedermann. Nicht immer zur Freude der Szene. Für manche soll die Kneipe lieber noch ein Stück weit Schutzraum bleiben.
Zum Kattwinkel sind es nur wenige Meter zu Fuß. Hier trifft sich einmal in der Woche ein Lesbenstammtisch, an einem anderen Abend eine Transgender-Runde. Vor allem will das Kattwinkel aber eine Nachbarschaftskneipe sein. Vor dem Lokal sind Tische und Stühle aufgebaut.
Sollen wir uns raus oder reinsetzen? Gibt's eine Mehrheit?
Die Gruppe entscheidet sich für die Terrasse. Eine erste Runde Kölsch wird geordert.
Prost.
Während die Gäste ihr Kölsch trinken, referiert Bernd im Grund zur Geschichte der nächsten Kneipe. Für ihn muss eine Kneipe gemütlich und einladend sein.
Was mir bis heute an Kneipen gefällt, ist das Drinnen und an der Theke sein. Ich denke da immer an den Bauch des Walfisches, so wie Pinocchio. Man ist drin und wenn er das Maul aufmacht, dann kann man nach draußen gucken. Aber man ist in so einer Höhle, man ist weg aus der normalen Welt und kann diese aber dennoch, wenn man Lust hat, betrachten.
Guten Abend.
Hallo.
Was kann ich für Sie tun?
Ein Altbier bitte.
Ein Alt, kommt sofort.
Marin Haying ist Historikerin und forscht zur Geschichte von Kneipen, Trunkenbolden und Trinkerinnen. Auch wenn es die früher nur selten gab.
Die Kneipe war auf jeden Fall ein männlicher Ort in dem Sinne, dass dort die Gäste vornehmlich Männer waren und ein Unterstreichen von Männlichkeit durch Konsum von Alkohol auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Es gab allerdings auch Frauen als Gäste in den Kneipen.
Während sich Männer munter zuschütten konnten, galt vor allem für bürgerliche Frauen eine klare Etikette.
Es gibt Benimmbücher, auch aus der Zeit um 1900, in denen klar gesagt wird, dass sie, wenn sie in ein Lokal geht, dass sie als Frau nicht alleine gehen darf, weil sie sonst als Prostituierte gelesen wird. Und dass es aber auch für eine Frau durchaus in Ordnung ist, in der Kneipe oder im Lokal ein kleines Bier zu trinken, allerdings kein großes, denn dann benimmt sich die Frau wie ein Korpsstudent und das möchte niemand.
Bete und Arbeit ruft die Welt, bete kurz, denn Zeit ist Geld. An die Türe pocht die Not, bete kurz, denn Zeit ist Brot.
Während das Bürgertum die Kneipe als gesellschaftlichen Treffpunkt nutzt, ist sie für die Arbeiterschaft eine Art Wohnzimmer.
Die klassischen Arbeiterkneipen, die hat sich eben im 19. Jahrhundert entwickelt mit den Arbeitern, die in die Städte kamen und dort eben ihre eigenen Viertel gegründet haben oder in bestimmten Vierteln auch wohnen mussten, zum Teil in der Nähe der Fabriken. Und da war die Kneipe eben der Ort zwischen Freizeit und Fabrik, der sehr häufig aufgesucht wurde.
Früher hat eine vierköpfige Familie vielleicht auf 50 Quadratmeter gewohnt. Heute haben wir eine durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf, die, glaube ich, bei 42 Quadratmetern liegt. Das heißt, früher, wenn man seine Ruhe haben wollte, musste man irgendwohin ausweichen. Und das war eben häufig die Kneipe. Heute geht man halt ins andere Zimmer,
sagt Soziologe Martin Franz. Doch nicht nur, weil es dort warm und gemütlich war, gingen Arbeiter früher in die Kneipe. Marin Haying.
Die Kneipe war im 19. Jahrhundert nicht nur ein sozialer Ort für die Arbeiterschaft, sondern auch ein politischer Ort. Also schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts war es auch eben ein Ort, wo konspirative Treffen stattfanden, wo sich eben, wenn es Hinterräume gab, vielleicht auch dort getroffen wurde und Politik gemacht wurde.
Die Gaststätte zum Treppchen in der Bonner Südstadt ist auch an einem Dienstagabend gut besucht. Seit 1883 besteht das Lokal schon. Und seit 1978 betreibt es derselbe Wirt, Johnny Erdmann. Er steht hinter einem kupferfarbenen Tresen, spült und poliert Gläser. Immer wieder begrüßt er Stammgäste. Zu einem Plausch an der Theke kann sich hier aber niemand niederlassen.
Als ich angefangen habe, war das auch ein sogenanntes französisches Buffet, wie es jetzt ist, ohne Theke. Und das Erste, was ich damals gemacht habe, ist halt ein Thekenbrett zu installieren, weil das, finde ich, gehört eigentlich zur rheinischen Kneipe dazu. Corona-bedingt haben wir es abgebaut, weil da hätten wir diese Plastiktrennwände dazwischen bauen müssen und es hätte nicht gepasst. Jetzt im Nachhinein tut es mir zwar um meine Thekengäste leid, die also immer rumjammern, wo ist die Theke, aber für mich persönlich in meinem Alter ist es natürlich entspannender, ohne Theke zu arbeiten.
Stattdessen versammeln sich die Gäste an Holztischen und Stühlen in zwei großen Schankräumen. Junge Gruppen von Studenten, ebenso wie ältere Männer und Frauen.
Als ich angefangen habe, habe ich quasi mit Studenten hier angefangen und da war mein großes Manko den älteren Gästen gegenüber, dass es hier immer übervoll war. Die immer in Gruppen aufgetreten sind und natürlich auch eine ganz andere Atmosphäre verbreitet haben.
Nicht nur Studentinnen und Studenten gehörten damals zu den Stammgästen im Treppchen. Auch Journalisten und Politiker trafen sich hier. Das bestimmte sogar die Öffnungszeiten.
Früher hatten wir Samstag, Sonntag zu, weil die Klientel nicht da war. Vom Bundestag, die waren alle zu Hause. Journalisten waren auch meistens zu Hause angebunden. Und somit war es interessant, Samstag, Sonntag zu schließen.
Im hinteren Schankraum sitzt eine Gruppe älterer Herren zusammen, die sich einmal im Monat einfinden und die Kneipe schon lange kennen. Veteranenstammtisch nennt sich die Gruppe spöttisch. Viele von ihnen sind ehemalige Hauptstadtkorrespondenten, die entweder den Umzug nach Berlin Ende der 90er Jahre nicht mitgemacht haben oder inzwischen ins Rheinland zurückgekehrt sind. Norbert Bicher war Parlamentskorrespondent der Westfälischen Rundschau, ehe er als Sprecher der SPD-Fraktion mit nach Berlin ging. Er erinnert sich an viele lange Kneipenabende mit Kollegen.
Die Kneipe war der Ort zum Politisieren, zum Austauschen. Und wir als Journalisten waren natürlich da besonders aktiv. Also die Kneipe war ein politischer Ort.
Ihm gegenüber sitzt Gode Japs, viele Jahre Redakteur beim Deutschlandfunk und zuvor Chefredakteur bei der SPD-Zeitung Vorwärts. In welcher Kneipe man sich traf, war früher eine Frage von politischer Gesinnung, erzählt er.
Anfang der 70er Jahre, glaube ich schon, waren die Kneipen zum Teil richtig politisch orientiert. Da trafen sich die Linken, da trafen sich die Rechten, da sind die Linken nicht reingelassen worden, da sind die Rechten rausgeflogen.
Doch nicht nur Journalisten untereinander trafen sich in der Kneipe. Auch viele Politiker traf man an den Bonner Theken. Konnte so als Journalist auch die ein oder andere Geschichte abgreifen.
Zu unserer Zeit, also ich rede jetzt von den 70er, 80er Jahren, also es war ausschlaggebend, dass man sich miteinander traf, aber man war nicht so heiß auf die News als Journalist, sondern das war halt ein Treffen und es wäre schön, wenn da eine gute Nachricht, eine gute Story dabei abfiel, war das gut. Wenn es nur ein nettes Zusammensein war, war es auch gut. Man rannte nicht so der Schlagzeile, der Exklusivität hinterher.
Welche Bedeutung die Politik für die Bonner Kneipenlandschaft hatte, zeigte sich vor allem 1991. Als nach der deutschen Wiedervereinigung der Umzug der Regierung von Bonn nach Berlin diskutiert wurde, war es ausgerechnet der Bonner Gastronom Friedel Trautsburg, der mit seiner Bürgerinitiative Ja zu Bonn einen Wegzug der Politik verhindern wollte. Ohne Erfolg. 1999 ging Trautsburg selbst nach Berlin, eröffnete dort die ständige Vertretung mit Kölsch vom Fass.
Doch die Kneipentreffen von Politik und Journalismus ließen sich in Berlin nicht aufrechterhalten, sagen zumindest diejenigen, die in Bonn geblieben sind.
Und ich glaube auch, das Verständnis zwischen Politikern und Journalisten, ja, war näher. Man verstand beide Seiten. Man wusste, welche Interesse hatte der Politiker, mir die und die Geschichte zu erzählen. Und wusste auch gleichzeitig, welches Interesse hat der Journalist, um von mir Informationen zu kriegen. Das war ein Geben und Nehmen sehr häufig. und etwas fairer, glaube ich.
Was darf sein? Ein Pilz?
Habt ihr auch Kaffee?
Klar.
Dann hätte ich gern Kaffee.
Thorsten Hellwig ist Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA in Nordrhein-Westfalen.
Früher war das ja so ein ganz breit aufgestelltes Angebot. Und dieses Angebot wird weniger. Also es wird eher zu einem Nischenprodukt. Kneipen funktionieren auch, aber nicht mehr in der Breite, wie wir es vor 30, 40, 50 Jahren herkennen.
Kneipen, glaubt Hellwig, müssen heute mehr bieten als Bier und Nüsschen.
Sag mal, grundsätzlich ist wichtig, dass sie in der Gastronomie einen Eventcharakter bieten. Und ein kleiner Event kann dann eben schon das Essen sein. Und insofern haben wir heute mehr Betriebe, die auch ein Speiseangebot haben.
Könnte ich noch ein Alt bekommen, bitte?
Historikerin Maren Haing.
Ein Alt, kommt sofort.
Natürlich war es immer ein sozialer Ort und auch ein politischer Ort, aber es war auch immer ein Trinkort. Das heißt nicht, dass die Leute sich hemmungslos besoffen haben. Aber es war eben ein Trinkort. Und wenn ich heute vielleicht auf eine bewusstere Lebensweise schauen möchte, ist die Kneipe gar nicht vielleicht der Ort, um dahin zu gehen, sondern eben eine fancy Cocktailbar, wo ich dann alkoholfreien Fruchtsaft trinke.
Der Bierkonsum der Deutschen ist seit den 80er Jahren rückläufig. Damals trank jeder Bürger im Schnitt noch 145 Liter pro Jahr. Im Jahr 2000 waren es dann noch 125 Liter. 2021 sogar nur noch 91 Liter. Auch Wein und Schnaps werden weniger getrunken.
So wird auch der Besuch in der Kneipe für viele zur Ausnahme und ein Ausflugsziel.
Ein Dorf, das 2000 Einwohner hat, das hatte vielleicht in den 70er, 80er Jahren noch drei Kneipen. Wenn man Glück hat, existiert heute noch eine davon, wenn die irgendwie auch Ausflugsziel oder so ist. Aber nur durch die Leute vor Ort kann eine Kneipe heute wahrscheinlich kaum noch existieren.
Und also vielleicht wollen Menschen tatsächlich gar nicht immer an diesen gleichen Ort, sondern eben 15 verschiedene Orte ausprobieren, die dann nicht so holzlastig und nicht so dunkel und so verrucht vielleicht scheinen.
Auf der anderen Seite, wenn Sie das ganz puristisch umsetzen, haben Sie dann natürlich auch wieder Ihre eigene Nische. So nach dem Motto, hey, bei mir ist Kneipe noch so, wie sie vor 30, 40 Jahren war. Und da läuft auch noch die Musik. Und das kann dann wiederum auch ein Alleinstellungsmerkmal sein. Aber das ist dann wieder sozusagen eine eigene Marketingstrategie, die dann in der Breite nicht so funktioniert, wie das früher der Fall war.
Zurück im Bochumer Bermuda-Dreieck, wo Christian Bickelbacher über die Meile schlendert, die Hauptkneipenstraße des Viertels. Immer wieder deutet er nach rechts und links.
Hier, das hier ist von uns. Wir haben hier in der Sportsbar haben wir Fußballlaufen.
An diesem Donnerstag ist die Sportsbar gut besucht. Es läuft Fußball, ein Länderspiel. Auch andere Sportarten wie Football, Radrennen oder Leichtathletik zeigt Bickelbacher hier auf vielen verschiedenen Leinwänden.
Fußball gucken in der Kneipe war früher die einzige Möglichkeit, ein Spiel zu schauen. Als Deutschland 1954 Weltmeister wurde, hatte noch kaum jemand einen Fernseher zu Hause. Die Menschen standen bis auf die Bürgersteige, um die Spiele zu verfolgen. Heute sind Übertragungsrechte hart umkämpft und für Wirte teuer. Sky hat eine gestaffelte Angebotsstruktur mit vier unterschiedlichen Paketen und Preisen, die sich nach Bargröße und Lage richten. Kleine Bars liegen so bei monatlich etwa 150 bis 350 Euro. Größere bei 1.000 bis 2.000 Euro. The Zone, wo man die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie Champions League schauen kann, kostet einheitlich 250 Euro im Monat.
In anderen Kneipen brennt an diesem Donnerstagabend kein Licht.
Man sieht aber, so wie jetzt hier auf der linken Seite, einen Laden, der Ruhetage hat. Früher undenkbar, ne? Hier im Bermuda-Dreieck, Ruhetag. Und hier gibt es jetzt Lokale, die machen montags, dienstags zu oder halt auch nur noch freitags, samstags auf. Ne? Hat man natürlich einige Kosten im Griff, ne? So dass man dann sagt, okay, wenn wir aufmachen, haben wir was zu tun, ansonsten lassen wir einfach zu.
Christian Bickelbacher lenkt seine Schritte nach links.
So, jetzt gehen wir mal in die Pinte.
Die Pinte ist einer dieser Läden, die der Huger-Sprecher Thorsten Hellwig meint, wenn er von Einfachheit als Marketingstrategie spricht. Der Wirt der Pinte, Knut Schwaderer, beschreibt seinen Laden so.
Das ist halt eine ganz, ganz stinknormale Glasbierkneipe. Also ein bisschen fernab von dem, was dir sonst um dich herum passiert. Wir sind die Kneipe. Wir sind keine Cocktailbar, bei uns gibt es nichts zu essen. Du kannst im Winter am Tresen, du kannst auch im Sommer am Tresen gehen, du würfelst eine Runde. Das war's.
32 Quadratmeter misst Knut Schwaderers Laden. Eine lange Theke, ein paar Sitzplätze, an denen sich Gäste zum Würfeln treffen. Und an der Wand ein flacher grüner Kasten.
Das sind diese grünen Kästen, die werden von der Sparkasse gestellt. Und du hast dann halt ein Sparfach und hast eine Summe X, die mindestens gespart werden muss pro Woche. Hast du das aus irgendeinem Grund nicht geschafft, kriegst du Strafgeld aufgeschrieben. Und am Ende des Jahres, bei uns ist es immer der erste Sonntag im Dezember, machen wir uns einen schönen Nachmittag, geschlossene Gesellschaft, dann gibt es lecker Grünkohl. Dein gespartes Geld wird ausgezahlt, abzüglich der Strafgelder. Jo, und wir betrinken uns, ne? Und haben sehr viel Spaß.
Gut. Jetzt rechnen wir aus. Ich rechne jetzt hier aus, was hier auf dem Zettel steht. Und die beiden rechnen das Geld aus. Das muss ja dann stimmen. Wollen wir hoffen.
5, 7, 9, 11, 12. Jetzt habe ich schon die Endsumme. 1211,50 €. Und er muss die auch haben.
Schön wird. Schandung 189. Da fange ich noch einmal an, ne? Dann gucken wir noch einmal.
Die ersten Sparvereine gab es in Deutschland ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Da die Tradition aus Großbritannien stammt, gab es die ersten Sparclubs in Norddeutschland. Anfang des 20. Jahrhunderts kamen dann sogenannte Sparschränke auf. Jetzt konnte jeder Gast seine Spareinlagen auch dann einzahlen, wenn der Kassierer selbst nicht in der Kneipe war. Rund 20.000 Sparclubs gab es in den 60er Jahren in Deutschland. Während viele der Sparschränke in den 80er und 90er Jahren abgehängt wurden, erlebt die Tradition heute eine kleine Renaissance.
Ich bin damit groß geworden. Für mich ist es selbstverständlich. Also deswegen steht das außer Frage, dass der Kasten jemals von der Wand kommt. Definitiv nicht. Und wenn wir nur zu dritt weiter sparen, dann sitzen wir halt im Dezember hier zu dritt und hauen uns einen Topf Grünkohl rein.
Traditionen bewahren. Das gilt in vielen Punkten hier in der Pinte. Schon Knut Schwaderers Vater hat hier Bier gezapft. Und auch Schwaderer selbst stand während seiner Studienzeit viel hinter der Theke. Ausgerechnet während der Pandemie übernahm der 39-Jährige schließlich das kleine Lokal und beließ alles so, wie er es vorgefunden hatte.
Ich bin seit 15 Jahren hier in dem Laden. Ich kenne den Laden seit mittlerweile 38 Jahren. Es hat sich nichts verändert. Groß. Außer das, was ich verändern musste.
Dazu zählt das uneingeschränkte Rauchverbot, das seit 2013 in Nordrhein-Westfalen gilt. Bis dahin wurde in der Pinte ordentlich gequalmt, was man den Tapeten bis heute ansieht. Dass man für die Zigarette heute vor die Tür gehen muss, sei für Raucher nicht weiter schlimm, glaubt Kurt Schwaderer. Lästiger sei das für die Nichtraucher.
Ein gutes Beispiel bei uns, wurde und wird auch immer noch sehr viel gewürfelt. Jetzt habe ich 5 Leute, von denen rauchen 4 und einer raucht nicht. Der muss halt alle 2 Runden die 10 Minuten warten, bis die anderen Jungs vom Rauchen wieder reinkommen. Also, ne? Aber ansonsten hat uns das nicht wirklich viel getan. Aber ganz vielen anderen Kneipen, das weiß ich auch.
Vor einem großen Kneipensterben warnte der Branchenverband DEHOGA unmittelbar nach der Einführung des strikten Rauchverbots in NRW. Und tatsächlich beklagten 81% der Schank- und Tanzbetriebe im Jahr danach teils drastische Umsatzeinbußen. Doch die Menschen gewöhnten sich schnell an die rauchfreien Lokale. Schon 5 Jahre später zeigten Umfragen, dass das Rauchverbot nicht dazu führte, dass die Gäste ausblieben.
Hi.
Hi.
Könnte ich bitte ein Bier bekommen?
Ein Bier, kommt sofort.
Seide Torun ist Geschäftsführerin der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten für die Region Düsseldorf-Wuppertal. Sie vertritt Kellner und Köchinnen, Wirte und Auszubildende in der Gastronomie. Schon seit langem ist es schwer, in der Branche Personal zu finden. Auch weil es an Nachwuchs fehlt.
2018 hatten wir hier an der großen Hotelschule, einer Berufskollegschule, 1500 Azubis nur aus dem Gastgewerbe. Und in den 2 Jahren ist das auf 800 gesunken.
Die Gastronomie hat beim Nachwuchs einen schlechten Ruf. Lange Arbeitszeiten, wenig Aufstiegschancen, schlechte Bezahlung. Die Pandemie hat nun gleich zwei weitere Lücken in die Personaldecke gerissen. Zum einen bekamen viele Studenten, die als Minijobber in Kneipen arbeiteten, kein Kurzarbeitergeld und suchten sich so kurzerhand einen anderen Job, um ihr Studium zu finanzieren. Aber auch Beschäftigte, die Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben, wanderten ab, sagt Gewerkschafterin Torun.
Wenn die Beschäftigten in Hotel- und Gaststättengewerbe jetzt aufgewacht sind in der Pandemie, weil das Kurzarbeitergeld zu wenig war, weil keine Weiterbildung oder keine Perspektiven waren und die großen Existenzsorgen, dann sind sie natürlich abgewandert in die Branchen, wie zum Beispiel Einzelhandel, die dann eher Corona-sicher sind.
Für die Wirte ein großes Problem, weiß auch DEHOGA-Sprecher Thorsten Hellwig.
Und dann muss ich mir eben überlegen, und das ist eine große Herausforderung der jetzigen Zeit, inwiefern ich mein Konzept vielleicht ändere. Möglicherweise mit weniger Personal klarkommen muss, möglicherweise mit anderen Öffnungszeiten.
Gewerkschafterin Seide Torun hatte einen anderen Vorschlag. Die Wirte sollten ihr Personal einfach besser bezahlen.
Die meisten Kneipen sind nicht tarifgebunden. Wenn sie tarifgebunden wären, wäre der Einstiegsgehalt bei 12,50 Euro bei den Ungelernten. Die können bis zu 14 Euro bekommen, wenn der Tarifvertrag gelten würde.
Die Düsseldorfer Altstadt an einem Dienstagmorgen. Kehrmaschinen räumen den Müll aus den Gassen, während vor manchen Kneipen Getränkelaster vorfahren und Leergut gegen frisches Bier eintauschen.
Na dann, geh mal hereinspaziert.
Isa Fiedler führt in der Kurze Straße seit vielen Jahren den Knoten. Als Barfrau hat sie nach der Schule in der Altstadt angefangen und hat schließlich ihr gesamtes Berufsleben hinter der Theke verbracht. Umgeben ist der Knoten von rund 300 verschiedenen Restaurants, Diskotheken und Cocktailbars. Das zieht vor allem an den Wochenenden tausende Besucher an, auch aus dem Umland.
Wir merken schon, dass wir auch Gäste verloren haben, die sich einfach die letzten zwei Jahre ein anderes Freizeitverhalten angewöhnt haben und eben nicht mehr jedes Wochenende in die Altstadt gehen. Aber wir merken auch, dass viele einfach ganz große Sehnsucht nach der Altstadt hatten und die es jetzt genießen, wieder rauszugehen und in die Stadt, um feiern zu gehen.
Altstädte haben Zukunft und Touristen. Beides ist für Stadtverwaltungen wünschenswert. Aber Altstädte ziehen auch Künstler an.
Schriftsteller Helmut Hartmann, der ein Buch zu dem Thema Düsseldorfer Altstadt geschrieben hat.
Ich finde, die Altstadt ist gerade für die jungen Leute ein fantastisches Ventil. Man kann sich eine Altstadt so herrlich austoben, dass man gar nicht auf die Straße zu gehen braucht, um dort zu protestieren. Man kann in einem Abend Altstadt so viel Dampf ablassen, dass man am nächsten Tag viel zu müde ist.
Ein 50 Jahre alter Radiobeitrag über die Düsseldorfer Altstadt. Im Sommer 2022 erscheint er in einem ganz anderen Licht. Da machte die längste Theke der Welt vor allem solche Schlagzeilen.
25-Jähriger nach Messeattacke in der Altstadt in Lebensgefahr.
Gewaltproblem. Wird Düsseldorfs Altstadt zur No-Go-Area?
Düsseldorf. Immer mehr Schwerverletzte durch Messerangriffe.
Wirtin Isa Fiedler erklärt das mit den Nachwirkungen von Corona.
Diese Promenade hat sich während der Corona-Lockdowns zu einem wirklich beliebten Treffpunkt, insbesondere von jungen Menschen, entwickelt. Und die sind auch einfach hier geblieben zu einem großen Teil. Und zwar nicht dauerhaft, dass sie hier wohnen, sondern die kommen gerne dann am Wochenende in die Düsseldorfer Altstadt. Und Altstadt bedeutet nicht, dass die in der Gastronomie sind oder auf den Straßen, wo Gastronomie ist, sondern die suchen sich Flecken, die sozial nicht kontrolliert sind. Das führt bei dem einen oder anderen offensichtlich dazu, dass er a. entweder Alkohol nicht verträgt oder b. grundsätzlich eher eine aggressive Grundstimmung hat und versucht, sich mit Gleichaltrigen zu vergleichen. Und da haben wir die größten Probleme dieser jungen Menschen untereinander, die auch leider schon in Gewalttaten gegipfelt sind. Ja.
Dass die Jugendlichen nicht in Kneipen gehen, sondern sich auf Plätzen treffen und trinken, liegt nicht nur daran, dass sie kein Interesse an einem Platz an der Theke haben. Vor allem, wenn junge Männer in Gruppen vor Altstadtkneipen auftauchen, werden sie häufig nicht reingelassen. So trinken sie den Alkohol sozial nicht kontrolliert, wie Isa Fiedler es ausdrückt. Ihr ist bewusst, dass man vor allem Jugendlichen den Charme von Kneipen wieder stärker nahe bringen muss.
Ich glaube, dass wir da in der Sozialisierung die letzten 2,5 Jahre für die Gastronomie einen wichtigen Schritt verpasst haben, den wir natürlich versuchen nachzuholen. Und mal gucken, wie wir sie dauerhaft abholen können.
Am Stammtisch.
Die Idee, beispielsweise eine Stammkneipe zu haben und da einfach hinzugehen alleine, sich hinzusetzen und irgendjemanden kennt man schon. Und wenn man jemanden kennt, kommt man mit jemandem ins Gespräch und das wird nett und das wird lustig und dann hat man einen schönen Abend. Also dieser Gedanke, glaube ich, ist in den letzten Jahren noch mal stärker verloren gegangen.
Hier, bitte schön.
Das ist vielleicht dann wirklich die romantische Form des Stammtischs. Einfach Leute aus dem Stadtteil zusammengekommen sind, Austausch gepflegt haben und das hat eben auch viel für die Kultur und das Zusammenleben eines Stadtteiles dann letzten Endes bewirkt.
Also ich wäre traurig, wenn es die Kneipe nicht mehr geben würde. Weil man lernt auch, so hier im Rheinland zumindest, ganz, ganz schnell Menschen kennen. Und man knüpft Kontakte. Und das wäre sehr schade, wenn es nur noch Social Media, Insta, Facebook und über diese Kanäle nur noch geredet wird. Und der Mensch nicht in die Augen zu schauen, fände ich schade, wenn es nicht geben würde.
Der Stadtteil Merhook in Hamminkeln am Niederrhein. Direkt an der Bahnlinie liegt die Gaststätte bei Pollmann. Ein Traditionslokal mit langer Geschichte. An der Theke steht Yvonne Hein, die die Gaststätte seit vielen Jahren kennt.
Also Pollmann war auf jeden Fall immer zentraler Punkt für Merhook. Wenn man was zu feiern hatte, ist man nach Pollmann gegangen. Wenn irgendein Verein eine Veranstaltung hatte oder die Stadt eine Infoveranstaltung, das war immer hier bei Pollmann.
Betrieben wurde Pollmann vom Ehepaar Pollmann. Doch die hatten irgendwann genug vom Alltag hinter der Theke.
Na doch, sind beide Gott sei Dank rüstig, aber wollten auch gerne ein bisschen was vom Ruhestand haben und nicht nur zapfen bis an die Urne, sondern auch mal in Urlaub fahren oder mal übers Wochenende weg. Ist ja für Gastronomen seltener Luxus. Und das genießen die jetzt und das ist auch schön so.
Das Problem? Es fand sich kein Nachfolger. Niemand wollte das Lokal samt Festsaal und Schützenkeller übernehmen. So kam ihr schließlich der Gedanke, wenn sich schon kein Gastronom finden lässt, müssen die Gäste eben selbst ran. Aus dem lauten Denken wurde schließlich ein konkretes Projekt. Die Ehrenamtskneipe, getragen von einem Verein. Der zahlt an die Pollmanns nur Betriebskosten, keine Pacht. Gezapft und gekellnert wird ehrenamtlich, mit festem Schichtplan und der Regel, wer zapft, bestimmt die Musik. Hinter der Theke steht so eine bunte Mischung aus Hobbywirten.
Ich bin selbstständige Dolmetscherin, mein Mann ist angestellter Chemiemeister. Wir haben einen Elektrikermeister, einen Kfz-Meister, alles da.
Heute ist Yvonne Hein selbst als Kellnerin eingeteilt.
Möchtest du mal eben mit mir ein Bier wegtragen, gell?
Sie stellt 6 Gläser Pilz auf ein rundes Tablett.
Wie man ein Tablett trägt, lernt man übrigens bei YouTube.
Spricht's und balanciert das Tablett elegant mit einer Hand durch den Gastraum. An einem runden Tisch am anderen Ende des Raumes sitzt eine Gruppe älterer Damen beim Bier zusammen. Es ist der erste Donnerstag im Monat und Tonerinnen-Stammtisch. Der entstand so.
Unsere Schulleiterin ist gestorben. Die war schon
wie alt war sie? 97.
Und dann wurde unsere Gruppe zu einer anderen Gruppe verlegt. Und da haben wir gesagt, damit wir uns auch öfter noch treffen können, machen wir eine Stammtisch.
Vor den Damen auf dem Tisch stehen neben Gläsern noch eine Packung Ferrero-Küsschen, ein paar Salzstangen und Waffelröllchen. Jeder bringt hier etwas mit. Und wer im Monat zuvor Geburtstag hatte, gibt eine Runde. Oder 2 oder 3. Die Stimmung ist gelöst. Die Damen kennen sich seit vielen Jahren. Früher gab es hier im Ort noch mehr Möglichkeiten, sich zu treffen. Erinnern Sie sich?
Ja, hier gegenüber ist eine. Das war auch immer so eine Stammkneipe von uns, wo dann ein Sparkasten hing.
Ja, hier bei Tal.
Ja, und dann gab es ja jenseits der Ampel, der B8, gab es auch noch eine Kneipe. Da gab es Honecker und dann im Mühlenbusch war eine Kneipe. Ne?
Ja, und der Schnellhof.
Schnellhof, ja.
All diese Kneipen gibt es nicht mehr. Vielleicht liegt es an der Jugend, glaubt die Turnerinnenrunde. Ihre Enkelkinder treffen sich nur noch mit einem Kasten Bier zu Hause. Vielleicht haben auch die Damen selbst einen Teil dazu beigetragen, überlegen sie dann noch. Denn...
Also heute würde auch kein Mann mehr zum Schulshop gehen. Das würden sich die Frauen da nicht machen lassen. Das war die davor die Generation.
Omas Generation.
Da war es schnell gang und gäbe. Die Frauen haben 5 Stunden am Herd gekocht, damit, wenn der Mann besoffen nach Hause kam... Und so war es dann ja, ne? Dann hat er gegessen, sich am Sofa gelegt und dann war der Tag vorbei. Dann hat er geschnarcht bis abends, bis er im Bett ging. Ne? Und wir Frauen haben dann gesagt, also so nicht. Also wir haben uns das ganz einfach nicht mehr gefallen lassen.
Bis 22 Uhr sitzen die Damen zusammen. Dann schließt das Pollmann. Hier sieht vieles noch aus wie in der Zeit, als ihre Männer noch regelmäßig zum Frühshoppen gingen. Das muss so, meint Yvonne Hein.
Das ist so gewachsen hier, das ist so liebevoll oder so. Da ist so viel Herz drin, das kann man in Neu gar nicht machen. Ich kann hier keine Glastische reinstellen und Kunstledersessel. Das ist ein Gesamtkunstwerk und das muss so bleiben. Also vielleicht mal Vorhänge in einer anderen Farbe.
Doch während ihr Herz an der dunkel vertäfelten Theke, den rustikalen Holztischen und dem rot gekachelten Fußboden hängt, ist ihr Kellnerin-Job für sie nur eine Notlösung. Käme jetzt ein echter Wirt ins Pollmann?
Kann er sofort haben. Also das steht frei, wenn man so will. Wir halten nur den Platz warm. Wir brauchen diese Kneipe. Also wenn sich irgendein Gastronom berufen fühlt, her damit.
Dass Gäste selbst die bedrohte Dorfkneipe übernehmen, ist zwar selten, gibt es aber inzwischen häufiger in NRW. Gerade auf dem Land hat man erkannt, ist die Kneipe weg, fehlt ein Ort, an dem man zusammenkommen kann. Wenige Orte stehen so für Geselligkeit wie die klassische Kneipe. Hier wird diskutiert, politisiert, gelacht und getrunken, Fußball geschaut und so manche Bekanntschaft gemacht. Allerdings hat Corona die Gewohnheiten verändert. Längst ist es bei vielen jungen Menschen üblich, sich lieber draußen, an angesagten Orten der Stadt, am Kiosk oder an der Trinkhalle zu treffen. Die Kneipen schlittern derweil von einer Krise in die nächste. Steigende Preise machen den Betrieb für Wirte kaum noch rentabel und lassen auch Stammgäste ihr Bier lieber zu Hause trinken.
Naja, das haben wir jetzt 2,5 Jahre lang geübt. Ne? Also jetzt ist Zeit, um das Gegenteil zu üben, nämlich dass wir wieder in Kneipen und in Diskos gehen.
In diesem Sinne, Prost.
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 Prost. Prost.
In der Kneipe geht das Licht aus. Welche Chancen haben Wirte noch? Ein Feature von Maike von Galen. Es sprachen Janina Sachau, Jean-Paul Beck und Nils Kretschmer. Technische Realisation Matthias Fischenich und Kerstin Grimm-Franken. Regieassistenz Juli Grotgar. Regie Nadja Kukuli-Marx. Redaktion Frank-Christian Starke. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2022.
Das ARD Radio Feature. Fleisch ohne Tier.
Es verspricht uns Essen ohne Schuld.
Kann man tierisches Fleisch ersetzen? Ja, man kann es zum Beispiel künstlich züchten.
Die Nährlösung speist diese beiden Behälter, die 500 Kilogramm Fleisch pro Tag produzieren.
Welche Möglichkeiten gibt es noch? Fleisch ohne Tier, das ARD Radio Feature. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
WDR 5.